Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.
Heute mit Thomas Gruber, Hotelfachmann, Weltenbummler, Branchenkenner. Ja, lieber Thomas, schön, dass du heute dabei bist und herzlich willkommen in unserem Weiden-Podcast.
Vielen Dank, freue mich, dass ich hier sein darf.
Ja, lieber Thomas, freut uns auch sehr, dass du heute Zeit gefunden hast, denn wir werden heute eine kleine Reise machen, die begonnen hat in Vohnstrauß und dann im Augustinus-Gymnasium hier in Weiden und dann letztlich in die ganze Welt geführt hat und wieder zurück nach Weiden. Und wir wollen mit dir heute einen Blick auf eine ganz besondere Branche richten, das Hotel- und Gastgewerbe, das dich dein Leben lang begleitet hat. Mhm. Ja, und wie war denn dein Weg überhaupt von Augustinus-Gymnasium hin in die Hotellerie?
Ja, wie du richtig sagst, gebürtiger Vohnstraußer und dann in Weiden eben ins Augustinus-Gymnasium gegangen. Und ich bin dann nach dem Abitur am Augustinus bin ich nach München gegangen und habe zuerst ein Studium begonnen zum Bauingenieur an der TU München und habe dann aber relativ schnell gemerkt, ich bin da ein bisschen über familiäre Geschichte in dieses Bauwesen reingerutscht und dachte, das ist das Richtige. Habe dann aber schnell gemerkt, dass mir das eigentlich überhaupt keinen Spaß macht, dass es viel zu technisch ist. Und mir hat da ein bisschen so die Action und das Leben gefehlt. Und dann habe ich überlegt, was könnte ich machen? Und habe mich dann ganz, ganz kurz entschlossen fürs Hotelfach entschieden, weil es einfach einen internationalen Faktor hat. Reisen war schon immer eine große Leidenschaft und ich wollte immer Möglichkeiten haben, die Welt zu sehen oder zu entdecken. Und habe dann ganz, ganz kurz entschlossen, es war wirklich so eine Entscheidung von heute auf morgen, eine Hotelfachlehre gesucht und dann einen Ausbildungsplatz gefunden in München im Astron Hotel Deutscher Kaiser. Astron war damals eine Business-Hotelkette im Vier-Sterne-Bereich. Heute gibt es es nicht mehr, weil später dann verkauft wurde. Es sind die heutigen NH-Hotels, die kennt man vielleicht noch, diese spanische Gruppe. Und ja, habe das in München dann begonnen. 2 Jahre mit Abitur durch die Letztzeitverkürzung waren es nur 2 Jahre, ganz klassische Ausbildung zum Hotelfachmann.
Ja, und dein Weg hat dich da aber relativ schnell auch nach Österreich geführt, oder?
Das ist richtig und das hing auch mit dem Münchner Haus zusammen, weil wir innerhalb des Konzerns eben ein Hotel in Kitzbühel hatten, in Österreich. Und wir hatten in München keine richtige Gastronomie in dem Hotel. Wir haben also hauptsächlich Übernacht und Frühstück angeboten und schon auch im Tagungsbereich, wenn dann mal Mittagessen oder so bestellt war, aber keine klassische à la carte Gastronomie. Und so wurde ich dann für die Wintersaison, wenn in Kitzbühel natürlich Not am Mann war, immer ausgeliehen und konnte dort diesen ganzen gastronomischen Bereich über die Wintersaison immer lernen. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Weil natürlich einerseits als leidenschaftlicher Skifahrer ist man in Kitzbühel irgendwo zu Hause in der Wintersaison und auf der anderen Seite war das halt eine ganz andere Art von Gastronomie oder von Hotellerie auch, weil es halt Ferienhotellerie war. Man hat viel, viel engere Kontakte zum Gast, die sind dann die Woche da, man baut Beziehungen auf, die Servicedienstleistung ist intensiver. Und das hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und so bin ich dann nach der Lehre, weil ja die Kontakte schon bestanden nach Kitzbühel, dann fest nach Österreich gegangen und habe dort in dem Kitzbüheler Hotel letztendlich angefangen.
Und dort auch schnelle Karriere gemacht?
Ja, relativ schnell. Das heißt, nach wenigen Jahren, die ich dort tätig war, wurde dann tatsächlich die Position des Hoteldirektors dort vakant. Und man hat sich dann von der Konzernseite entschieden, dass ich ja im Haus bin und das vielleicht bis dorthin offensichtlich ganz ordentlich gemacht hatte. Und man hat mir dann angeboten, das Haus als Direktor zu übernehmen. Und da war ich erst 27. Und hatte dann plötzlich ein Haus mit 132 Zimmern und über 50 Mitarbeitern zu führen. Und das war auf der einen Seite sehr, sehr schön und wahnsinnig toll. Auf der anderen Seite ist man natürlich mit 27 auch noch recht jung für eine Führungsposition. Und man hat da die ein oder anderen Probleme mit Mitarbeitern, die schon länger im Haus sind, seine Vorstellungen vielleicht durchzusetzen. Aber im Großen und Ganzen hat es viel Spaß gemacht. Und war eine tolle Erfahrung und vom Haus aus auch Kitzbühel, das ganze Flair, sehr hoher Promi-Faktor. Wir waren immer das Hotel, wo die österreichische Skinationalmannschaft zum Hahnenkammrennen untergebracht war. Und das war so die große Österreicherzeit, die Zeit von Hermann Mayer, Und Stefan Eberhardt hat dann mal gewonnen und die Strobel-Brüder, hat dann, glaube ich, der Fritz Strobel auch mal ein Rennen gewonnen. Und das war eine sehr, sehr schöne Zeit. Und dann habe ich das Haus eben 2 Jahre noch geleitet.
Und die Reise ging aber dann weiter, aber ja, in Österreich erstmal genau, geblieben.
Genau, in Österreich geblieben. Im Zuge des Verkaufs des ganzen Astron-Konzerns habe ich dann gewechselt und habe eine Aufgabe gefunden in Ehrwald. Das ist die Tiroler Seite der Zugspitze letztendlich. Und es gibt 2 Zugspitzbahnen, ja. Die eine geht auf der deutschen Seite nach oben und die andere geht von der Tiroler Seite. Und direkt an der Talstation der Tiroler Zugspitzbahn gibt es ein 4-Sterne-Hotel mit angegliedertem Campingplatz. Und oben auf dem Gipfel, das Gipfelrestaurant, am Zugspitzgipfel auf der österreichischen Seite des Gipfels, das war auch mit angeschlossen. Und das habe ich dann dort verantworten dürfen und habe das dann als Direktor, ja, wieder knapp 2 Jahre geleitet. War eine spannende Kombination. Auf der einen Seite hatten wir das 4-Sterne-Hotel, sehr, sehr hochwertige, sehr feine Gastronomie und Hotellerie auch. Dann war der angegliederte Campingplatz, war natürlich spannend, wenn dann die Camper, ohne jetzt den Camper jetzt irgendwie verunglimpfen zu wollen, weil ich selber gerne mit dem Wohnmobil ab und zu unterwegs bin, aber die kamen dann teilweise natürlich mit Gummistiefeln im Winter an die Hotelbar und es war ein schön interessantes Spannungsfeld, was man dort teilweise hatte.
Das zeigt, dass man sich in der Hotellerie immer auf den Kunden einlassen muss und da entsprechend natürlich auch agieren muss. Gefühlt war das ja schon ein bisschen die Hochzeit des Alpintourismus, diese Zeit. Die Transformation, dem jetzt der Alpentourismus unterliegt, das ist ja spürbar. Mhm. Wie war das damals? Wie hast du das wahrgenommen? War das immer noch höher, weiter, größer? Oder war man damals schon so, dass man gesagt hat, wir kommen langsam an Grenzen?
Mhm. Also das war standortabhängig in der Kitzbüheler Zeit, war es sicherlich so, dass man dort auch im Verbund der Hotellerie oder der Tourismusgemeinschaft, wo man sich immer getroffen hat, von der Gemeinde hat man schon noch das Gefühl gehabt, höher, weiter, größer, schneller. Und so hat sich ja Kitzbühel letztendlich auch nach der Zeit, wo ich dort war, immer noch weiterentwickelt. Also es ist ja, sind ja die Skigebiete, und ich glaube, darauf zielt ja deine Frage auch ab, immer erweitert worden, sind angeschlossen worden, sind verbunden worden mit anderen. Soweit ich weiß, ist das der Kitzbüheler Skiverbund einer der größten Österreichs mittlerweile. Also da hat man schon noch so das Gefühl gehabt, größer, schneller, weiter. Auf der anderen Seite hat man dann in Ehrwald, wo man interessanterweise war der Inhaber des Hotels, gleichzeitig Geschäftsführer der Tiroler Zugspitzbahn, zu denen auch die Zillertaler Gletscherbahnen gehören. Aber da hatte doch ein gewisses Umdenken, war da schon in Ansätzen spürbar. Wo man schon gesagt hat, ich muss jetzt nicht das Allerletzte ausreizen, sondern es ist auch irgendwo eine Landschaft zu erhalten wichtig. Also da hat man es in Ansätzen sicherlich schon gespürt. Heutzutage ist es natürlich deutlich mehr in der Diskussion und geht ja sehr stark in den Skisport auch rein. Mhm. Mittlerweile.
Also es ist einfach eine andere Diskussion, denke ich, ja.
Bewusstsein.
Genau. Und jetzt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, muss ich Sie auf eine Reise mitnehmen, weil Sie kennen es vielleicht, man spricht manchmal, wenn man über Urlaub gefragt wird, über Meer oder Berge. Und wir verlassen jetzt die Berge und gehen zum Meer. Mhm. Denn deine nächste Station war das Luxussegelschiff, die Sea Cloud 2. Mhm. Und diesen Sprung, da musst du uns mal alle mitnehmen, wie dir das gelungen ist und wie du dazu gekommen bist.
Okay, sehr gerne. Sea Cloud oder zur Sea Cloud 2 kam ich wieder eigentlich durch einen Zufall. Ich habe damals in meiner letzten Position in Österreich ganz normal Mitarbeiter gesucht. Und zu der Zeit gab es auch so die ersten Plattformen, wo man Stellenanzeigen im Internet schalten konnte. Hotel Career war damals in den Anfängen. Und da habe ich einfach Mitarbeiter gesucht und Stellenanzeigen dort ganz normal geschaltet. Und als ich dort auf der Plattform unterwegs war, sehe ich die Stellenanzeige, dass Sea Cloud Cruises in Hamburg einen Hoteldirektor sucht für ihre Schiffe. Und zur damaligen Zeit gab es dort 2 Segelschiffe, die Sea Cloud und die Sea Cloud 2. Und es gab noch 2 Flusskreuzfahrtschiffe. Und der Stellenwert der Sea Cloud ist natürlich in der Hotellerie bekannt und sehr, sehr hoch als wirklich Top-Dienstleistungs- und 5-Sterne-Hotellerie-Level. Und das hat mich sehr, sehr gereizt, als ich das gelesen habe. Und dann habe ich mir gedacht, ich schreibe einfach mal eine Bewerbung, ganz klassisch. Und dann bin ich eingeladen worden und man hat sich nochmal auf dem Flusskreuzfahrtschiff getroffen. Und dann hatte ich das Angebot, tatsächlich dort zu beginnen. Und es war dann so, dass ich zuerst als Urlaubsvertretung auf die Sikla 2 sollte und 2 Monate für den Hoteldirektor, der dort ist, einfach die Vertretung machen sollte für 2 Monate und dann später entweder auf die 1 oder auf dem Flusskreuzfahrtschiff zu gehen. Und das habe ich sehr gerne angenommen. Und dann bin ich im Januar in die Karibik geflogen, wo das Schiff im Winter immer war, und bin dort auf die Sikla 2 aufgestiegen und habe das dann 2 Monate gemacht. Und dann hat man mich nach 2 Monaten gefragt, ob ich nicht Lust hätte, gleich auf diesem Schiff zu bleiben. Was ich natürlich sehr, sehr gerne zugesagt habe, weil es war jetzt innerhalb der 4 Schiffe doch so das Top-Schiff. Und dann bin ich nicht nach Hause geflogen nach 2 Monaten, sondern war dann 11 Monate am Stück an Bord. Mhm. Als Hoteldirektor, was relativ lange war.
Ja.
Und bin dann doch auch noch eine Zeit lang dort geblieben, natürlich mit den ein oder anderen Pausenzeiten dann.
Und für uns, wir haben ja jetzt wahrscheinlich alle gefühlt irgendwie so das Traumschiff im Kopf, mhm. aber es ist natürlich ein Segelschiff.
Mhm, richtig.
Wie groß ist denn das? Wie kann man sich das vorstellen? Wie viele Menschen sind dort und wie läuft denn da so ein Alltag ab?
Also gerne. Also das ist ein Großsegler, wie sie heißen, mit 3 Masten, ein Dreimaster. Mit 110 Meter Länge, wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Und wir hatten dort maximal Platz für 90 Passagiere. Und die 90 Passagiere wurden betreut von 60 Crewmitgliedern. Das heißt, insgesamt waren maximal 150 Personen an Bord. Und das kann man natürlich nicht vergleichen mit den heutigen, teilweise sehr, sehr großen Kreuzfahrtschiffen, wo 3.000, 4.000 Menschen an Bord sind. Sondern das war wirklich so eine kleine, exklusive Geschichte. Und allein vom Optischen her natürlich wunderschön. Also man muss sich da wirklich vorstellen, ein weißer Rumpf und weiße Segel. Es gibt ja teilweise, glaube ich, auch diese Fernsehserie, die zwar nicht auf der Sea-Cloud spielt, unter weißen Segeln, glaube ich, heißt, aber so ähnlich ist es wirklich. Und egal, wo man einfach hinfährt, egal in welchen Hafen, man ist immer das schönste Schiff, man weiß es, man hat also immer eine sehr, sehr große Aufmerksamkeit. Und das war toll. Das war eine tolle Zeit, weil es ist natürlich vom Dienstleistungsniveau wirklich Top-Level gewesen, das wir dort machen durften. Wir haben da damals auch Preise gewonnen und wir sind unter die besten 10 Kreuzfahrtschiffe der Welt gewählt worden. Und ja,
war eine schöne Zeit. Wer da jetzt schon Lust gewonnen hat, mal in die hohe See zu stechen, du hast da mal schon erzählt, man kann ja das Boot ja auch als Ganzes buchen und das waren durchaus berühmte Persönlichkeiten, die ihr mal begleiten durftet.
Ja, wir hatten ab und zu tatsächlich Veranstaltungen, wo sehr bekannte Persönlichkeiten beispielsweise ihren 50. Geburtstag gefeiert haben bei uns und dann wirklich das ganze Schiff als Privatjacht letztendlich gebucht hatten. Ich möchte jetzt ungern irgendwelche Namen nennen, weil Diskretion ist in der Hotellerie ja immer ein großer Faktor. Aber das waren sehr, sehr spannende Zeiten, oder? Wir hatten auch von einem großen amerikanischen Konzern, also wirklich ein Weltkonzern, der Vorstandsvorsitzende, der in Ruhestand gegangen ist, der alle seine Geschäftspartner nochmal eingeladen hatte. Auch sowas haben wir gemacht. Oder von der einen oder anderen Automarke, die ihre besten Kunden dort mit eingeladen hatte. Gab es immer wieder diese kompletten Privatcharter an Bord. Das waren auch immer interessante Reisen, ja.
Aber der Abwechslung noch nicht genug. Von den Bergen hin auf die See, auf die hohe See, hast du dich danach wieder entschieden, wieder festen Boden unter den Füßen zu haben und bist in den Bereich Gesundheitswesen unterwegs gewesen.
Ja, das war dann der Schritt zurück an Land letztendlich, nachdem man gute 2 Jahre um die Welt gesegelt ist. War dann doch der Wunsch, wieder etwas sesshafter zu werden. Und so hat es sich ergeben, dass ich dann eine Klinik leiten durfte. Und zwar eine Reha-Klinik, Rehabilitation für Orthopädie und Neurologie. Das waren die beiden Fachbereiche. Und wenn man aber in die Klinik reingekommen ist, die war in der Nähe von Coburg, da oben im Landkreis Coburg in Bad Rodach, eine Medical Park Klinik. Letztendlich sehen diese Kliniken aus wie ein Hotel. Weil der Anspruch dort letztendlich ist, dass zum Gesundwerden auch ein Wohlfühlen, ein Wohlbefinden mit dazugehört. Und die Geschäftsführung teilt sich dort immer auf in 2 Personen. Und jemand kommt aus dem Gesundheitswesen und der andere aus der Hotellerie. Und ich durfte dort den Hotelbereich verantworten mit 400 Betten. Und das war natürlich nochmal ein komplett neues Spannungsfeld, weil, wie du sagst, die Verbindung Gesundheitswesen, Hotellerie macht aus meiner Sicht auch Sinn. Weil warum soll man, auch wenn man nicht ganz fit ist, sich nicht sehr wohlfühlen können und einen guten Service genießen? Und gerade in diesen Fachbereichen, Orthopädie, die Gäste oder Patienten dort haben letztendlich einen Knieersatz oder eine neue Hüfte bekommen. Das heißt, die haben Einschränkungen in ihrer Bewegung, im Laufen und so weiter gehabt und dort sehr, sehr gute Therapien erhalten, um wieder fit zu werden. Und warum soll ich dort nicht ein schönes Restaurant, ein schönes Café, ein Wellnessangebot, Kosmetik, Schwimmbad und diese Sachen trotzdem mit genießen und nutzen können? Und das war die Verbindung spannend, auch in Verbindung mit der Medizin war immer ein gewisses Spannungsfeld vorhanden, weil man natürlich auch den ein oder anderen Widerspruch hat, wenn ich jetzt Ernährungsbereich an sowas denke, wo man gewisse Diät oder Kostformen vielleicht einhalten muss von der medizinischen Seite und wir natürlich in der Gastronomie das ein oder andere leckere Angebot hatten, was vielleicht nicht ganz gesund immer war, war das Spannungsfeld auch mit den Ärzten immer natürlich gegeben, aber am Ende hat man zusammengehalten und ein gutes Erlebnis für die Gäste geboten. Und die Verbindung ist spannend, war es damals vielleicht sogar spannender als momentan, weil auch der Gesundheitstourismus nach Deutschland damals einen großen Stellenwert hatte. Mhm. Also wenn ich daran denke, wir hatten viele Patienten auch aus dem arabischen Raum, aus dem russischen Raum. Das ist natürlich damals dann erst mit Corona und jetzt aktuelle Situation mit Russland sowieso stark eingebrochen einfach. Aber tja, ja. Wir werden sehen, wo es hingeht.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir waren jetzt irgendwo in der Karibik schon in den Alpen und im Gesundheitswesen und dein Rucksack voll Wissen, Erfahrung war prall gefüllt. Wahrscheinlich wären viele Wege offen gestanden, aber du hast dich entschieden, 2009 zurück nach Weiden
zu kommen. So ist es. Zurück zur Heimat.
Ja.
Das war tatsächlich die Entscheidung. Das hatte ganz einfache Gründe, weil ich in der Klinik, in meiner letzten Station beim Medical Park, dann bevor ich zurückgegangen bin nach Weiden, und es war das Beste am Klinikaufenthalt dort, ich habe meine Frau dort kennengelernt,
okay,
die dort gearbeitet hat an der Rezeption. Und wir haben uns damals dann letztendlich überlegt, okay, wir möchten gerne irgendwo sesshaft werden. Und wenn man irgendwo arbeitet, für Konzerne tätig ist, man wird halt dann ab und zu auch mal an anderen Standorten eingesetzt. Das ist gerade jetzt in der Hotellerie relativ üblich. War tatsächlich auch der Fall in der Klinik am Ende, wo ich dann auch einen anderen Standort in Berchtesgaden übernehmen hätte sollen. Also ganz weit unten am letzten Zipfel Deutschlands. Und das wollten wir nicht unbedingt und wir wollten dann uns einfach privat auch ein bisschen was aufbauen und dann stand die Entscheidung an, wo macht man das? Und ja, dann ist die Entscheidung letztendlich auf meine Heimat gefallen, auf Weiden, weil meine Frau kannte Weiden sowieso durch mehrere Besuche und ich habe immer eine sehr, sehr enge Verbindung zur Heimat und zur Oberpfalz. Ich fühle mich einfach wohl. Und wenn ich immer anderen von der Oberpfalz erzähle oder von Weiden, dann sage ich immer, das ist eine kleine Insel der Glückseligkeit. Und das meine ich auch tatsächlich ernst, dass das so ist, weil ich finde, Weiden hat eine wahnsinnig schöne Größe. Ich habe einen Sohn mit 12 Jahren jetzt mittlerweile für Kinder zum Aufwachsen. Es ist nicht Land, es ist nicht Stadt, ich habe irgendwie beides. Also ich habe trotzdem städtische Strukturen und ich bin aber sofort in der Natur draußen, wenn ich irgendwo will. Und es ist nicht, und es ist trotzdem noch sehr, sehr überschaubar. Und wir haben natürlich auch private Verbindungen, sei es meine Familie oder Freundeskreis hier. Und ich fühle mich hier sehr, sehr wohl und ich bin sehr heimatverwurzelt. Und den Schritt sind wir eben damals gegangen und haben den bis heute nicht bereut und fühlen uns wirklich wohl hier. Und jetzt darf ich ein bisschen hier tätig sein.
Ja, sehr schön. Und das ist ja auch so, oft muss man draußen gewesen sein.
Genau.
Um das Gute auch hier zu schätzen. Du bist ja auch beruflich jetzt hier fest angekommen bei Green Apple. Für was steht Green Apple und was sind eure Tätigkeitsbereiche?
Also Green Apple ist letztendlich ein kleines Beratungsunternehmen, ganz speziell für Gastgeberbranchen. Das heißt für Hotellerie, Gastronomie, Tourismusbereich allgemein, auch für die Fitness- und Wellnessbranche, die bei uns mit reinspielt ein bisschen. Und wir beraten Betriebe, ich natürlich hauptsächlich den Bereich der Hotellerie in verschiedenen Dingen. Einerseits Betriebsführung ganz allgemein, andererseits ist es Neukonzeptionen, welche neuen Konzepte, welche neuen Ausrichtungen könnten funktionieren. Wir trainieren Mitarbeiter in Bezug auf Kommunikation mit dem Gast, wie gehe ich mit dem Gast um, wie kann ich Zusatzverkäufe generieren, die eigentlich als Service-Dienstleistungen und so weiter empfunden werden. Und solche Sachen, wir machen Hotelchecks. Ich bin jetzt morgen erst wieder unterwegs in ein Haus, wo ich als Testgast in ein Hotel einchecken werde. Und dort einfach den ganzen Dienstleistungsablauf aus der reinen Gastsicht mal betrachte und es den Inhabern oder Mitarbeitern dann auch mal widerspiegel, weil es immer ein bisschen einen höheren Stellenwert hat, wenn einfach der Betrieb das auch mal aus einer externen Sicht sieht, wie kommt das eigentlich an, was ich hier mache. Das machen wir und was habe ich noch vergessen? Wir vermitteln Führungskräfte. Wenn jetzt auch ein Betrieb einen neuen Hoteldirektor, Küchenchef, Restaurantleitung oder sowas sucht, dann haben wir ein relativ großes Netzwerk, auf das wir zugreifen können und vermitteln dann die eine oder andere Fachkraft auch. Spannend auch, teilweise auch in die Kreuzfahrtindustrie oder in die Privatjachtwesen auch mit rein. Manchmal sogar branchenfremd, weil viele Branchen auch auf die Hotelfachkräfte einfach gerne zugreifen, weil der Dienstleistungsgedanke ein bisschen verinnerlicht ist.
Und du kennst natürlich jetzt auch die Hotelszene in der Nordoberpfalz ganz gut. Mit dem einen oder anderen sind wir in eurer Referenzliste auch schon in Kontakt gewesen. Was ist so dein Eindruck in der nördlichen Oberpfalz? Wie hat sich dort Tourismus, Hotellerie entwickelt? So gerade nach den 90er Jahren hatten wir ja dann schnell den Einbruch. Wie hat sich das dann weiterentwickelt? Wie siehst du gerade die Hotelszene erstmal in der Nordoberpfalz, bevor wir auf Weiden blicken?
Generell im Aufwind, weil, ja, und das ist zum einen der persönliche Eindruck, zum anderen untermauern es auch die Zahlen, die man momentan sieht im Oberpfälzer Wald. Wir haben dort, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, müssten wir in diesem ersten Halbjahr eine deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahreszeitraum haben und sind auch schon wieder über dem Niveau von 2019, also über Vor-Corona-Niveau. Und wir haben hier eine relativ stabile Aufwärtsentwicklung und sind natürlich noch lange nicht da, wo der Bayerische Wald ist, das ist ganz klar. Aber ich empfinde auch die Tourismusgemeinschaft hier und den Ostbayern-Tourismus als sehr lebendige Gemeinschaft, die wirklich aktiv sind und da viel nach vorne bringen wollen, was durchaus schon Früchte trägt. Und die Hotellerie an sich ist natürlich geprägt von vielen einzelnen privaten Unternehmen, was ich auch gut finde, weil es dadurch sehr individuell bleibt. Und ich mag das immer sehr, wenn ich in eine Region komme, und ich glaube, das schätzen auch Gäste, die zu uns in die Oberpfalz kommen, wenn es einfach authentisch ist und ich das authentisch erlebe und nicht in einem Konzernhotel bin, das letztendlich austauschbar wäre.
Ja, und wenn wir dann den Blick noch ein bisschen schärfen auf Weiden, ja, auch dort ist die Struktur ja geprägt von vielen einzelnen Akteuren, nicht von großen Konzernstrukturen. Ja. Wie nimmst du die Hotelszene in Weiden so wahr?
Ja, auf der einen Seite natürlich überschaubar, aber das liegt natürlich auch an der Größe der Stadt, weil es einfach nicht eine unbegrenzte Nachfrage einfach auch gibt. Und es hat sich jetzt ein bisschen was getan in letzter Zeit mit der kleinen Eröffnung in der Stadt, was die letzten Jahre stattgefunden hat. Und ich habe aber auch Stimmen gehört, ich glaube in der Presse stand es vor einem halben Jahr, glaube ich mal, dass ein größeres Hotel in Weiden gefordert wurde von wem, weiß ich gar nicht mehr genau. Das sehe ich ein bisschen kritisch, weil wenn man sich so die durchschnittliche Auslastung auch in Weiden ansieht, müssen ja die Hotels das ganze Jahr gefüllt sein. Und ich kann die Forderung verstehen, weil es war ein bisschen nach größeren Veranstaltungen, dass man die Menschen einfach unterbringen kann. Aber es muss das ganze Jahr funktionieren und nicht nur zu einzelnen punktuellen Veranstaltungen. Was ich mir schon in Weiden noch vorstellen kann, dass Potenzial hat, ist der ein oder andere kleine Private, der vielleicht ein schönes individuelles Haus eröffnen könnte, wo man auch ein bisschen so die Kultur und die Stadtgeschichte von Weiden mitspüren kann, weil solche Konzepte funktionieren immer gut und letztendlich weil alles, was gut ist und was vernünftig umgesetzt ist, funktioniert meistens.
Ja, das ist so. Und ja, lieber Thomas, wir sind schon wieder am Ende unserer Zeit angekommen. Ganz gerne. Lieben Dank. Jetzt auch am Schluss nochmal für deinen Blick auf die Region, aber auch deinen Blick auf die Welt und dass du uns mitgenommen hast auf deine persönliche Reise, wo man sicherlich an jeder Station auch noch durchaus länger hätte sprechen können, weil das total spannend ist, ob auf Schiff oder zu Berge. Und wie immer machen wir zum Schluss nochmal eine Schnellantwortrunde und ich würde dir einfach bitten zu antworten, was dir näher liegt. Hotel leiten oder Hotel beraten?
Boah, das ist eine schwierige Antwort und auch wenn ich schnell antworten soll, aber momentan fehlt mir fast ein bisschen die Action vor Ort und ich mal schauen, was die Zukunft noch bringt. Wir werden sehen.
Okay, jeder, der hier was rausgehört hatte, soll damit was anfangen. Aber lass uns ins Private wechseln. Lieber campen oder im Hotel?
Tatsächlich campen, weil ich durch mein Berufsleben so wahnsinnig viel in Hotels bin und ich einfach diese Entspannung sehr, sehr genieße beim Campen zurzeit.
Strand oder Berge?
Strand.
Also das Meer hat es dir trotzdem aufs Meer angetan. Ja, und in Weiden oder lieber auf dem Schiff?
Weiden. Schiffszeit war wunderschön, möchte ich keine Sekunde missen, aber es ist vorbei aufgrund verschiedener Faktoren und Privatleben.
Und Weiden schön. Ja, und das Schöne, was du ja auch nochmal abschließend gesagt hast, wie schön der Blick ist wieder auf Weiden, wenn man mal draußen war.
Genau.
Ich glaube, das erfreut unser Herz und in dem Sinn möchte ich dir ganz lieben Dank sagen, Thomas.
Sehr gerne.
Für diese Einblicke auf dich, auf die Hotelbranche und auf deinen Blick auf Weiden. Und der Dank geht natürlich auch wieder an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Reinhören. Hinterlasst gern euer Feedback mit Sternen oder Ähnlichem bei Spotify und Co. Und wenn ihr darüber hinaus Feedback habt oder selber gerne mal Gast sein wollt, dann meldet euch gerne bei info@weiden-podcast.de. Und in diesem Sinn freue ich mich, wenn ihr auch wieder das nächste Mal dabei seid, wenn es wieder heißt
Leben in Weiden. Hin und her, auf und ab, Menschen und Macher im Podcast mit Benjamin Zeitler.